Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. »1844« hat der Psychiater Heinrich Hoffmann die Erzählung vom Zappelphilipp geschrieben. Und der würde, wenn er heute einen Arzt aufsuchen würde, wahrscheinlich die Diagnose Hyperaktivität bzw. ADHS bekommen. Eine heute sehr populäre Entwicklungsstörung, unter der auch immer mehr Erwachsene leiden. Und die berichten wiederum sehr oft darüber in den sozialen Medien. Frage von uns: Wie hängt eine größere Medienpräsenz dieser Störung zusammen mit der steigenden Anzahl derer, die von ihr betroffen sind? Ist ein Thema heute hier in Medias Res. Aber zu Beginn nochmal zur medialen Aufarbeitung der Katastrophe. Das Ahrtal-Hochwasser, die Katastrophe vor 3 Jahren, dass damals Warnmeldungen viel zu langsam weitergegeben worden sind durch die Medien. Das haben wir bei Medias Res schon kurz nach der Katastrophe belegt. Nun aber hat die Otto-Brenner-Stiftung die Rolle der Presse insgesamt untersucht bei der Katastrophe und kommt in ihrem Arbeitspapier zum Ergebnis, dass es damals offenbar auch ein spezielles Medienverständnis gab innerhalb der Bevölkerung. Ich habe darüber vor der Sendung mit Marlies Prinzing gesprochen. Sie ist Professorin für Journalistik und sie ist eine der Verfasserinnen dieses Arbeitspapiers. Was dessen Kernaussage ist, wollte ich zunächst von ihr wissen.
Nun, es war leider so, dass Informationen über die sich zuspitzende Katastrophenlage Medien teilweise gar nicht erreicht haben, sodass sie praktisch diese Meldungen gar nicht rechtzeitig, also als Frühwarnfunktion, haben veröffentlichen können. Es wies sich wirklich an der Katastrophe, die da im Ahrtal passiert ist, dass da systematischer auch das, was eigentlich vorgesehen ist, nämlich Medien wirklich einzubinden, dass das auch geschieht. Und dass die Kommunikation insgesamt klarer, früher und verständlicher erfolgt.
Das heißt, die Behörden sind da diejenigen, die hätten besser bzw. früher handeln müssen.
An der Stelle ja, und das haben wir auch festgestellt bezogen auf die Aufarbeitung dieser Krise, dieser Flutkatastrophe, dass da die Kommunikation auch im Nachhinein zwar jetzt wirklich auch als ein Faktor zur Kenntnis genommen wird, aber nicht systematisch auch dran gedacht wird, dass es natürlich auch erforderlich ist, da Medien entsprechend dann auch wirklich systematisch mit zu informieren. Wiewohl ich natürlich sagen muss, das ist nicht der einzige Faktor, der zu diesem Ausmaß der Flut dann beigetragen hat. Und es ist auch nicht so, dass Medien nicht auch selber hätten manches vielleicht auch früher sehen können.
Sie haben für die Studie, für das Arbeitspapier mit vielen Betroffenen gesprochen, sowohl mit Medienvertreterinnen und Vertretern als auch mit Bürgern und Bürgerinnen. Was haben Sie in den Telefonaten erfahren?
Das waren Interviews, die zum großen Teil entweder vor Ort oder virtuell, also wirklich im Gegenüber stattgefunden haben. Es ging darum, dass man vor allen Dingen festgestellt hat, dass Emotion, dass also das, was einen da in eine schwierige Situation gebracht hat, dass das auch wirklich thematisiert wird, weil es Teil der erlebten Wirklichkeit ist. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass es ein unterschiedliches Rollenverständnis gibt und dass auch da eben einfach mehr Austausch notwendig ist. Was meine ich damit? Viele Menschen vor Ort hätten sich gewünscht, dass Journalisten und Journalistinnen einfach immer mal wieder auch zur Schaufel greifen, wirklich mit anpacken, wirklich auch selber mithelfen. Und es ist einfach bedeutsam, dass Journalisten und Journalistinnen noch deutlicher machen, dass sie eine andere Aufgabe haben, dass die andere Aufgabe eben Chronist zu sein, Kontexte zu recherchieren und so weiter, ihre prioritäre Aufgabe ist. Und was noch ein weiterer Punkt war, wo es auch eines Abgleichs bedurfte, das ist, dass man festgestellt hat, dass die Betroffenen erwartet haben, dass man sehr, sehr viel Zeit mitbringt. Die Journalistinnen haben das auch gemacht, aber die haben natürlich auch ihre Arbeitsroutinen zu bedienen. Die müssen zu einer bestimmten Zeit ihren Beitrag fertig haben und auch an der Stelle braucht es einfach mehr Miteinander, mehr Verständigung über das, was die jeweiligen Aufgaben sind. Und dazu hat diese Studie einiges beigetragen.
Ich greife den Mittelteil Ihrer Ausführungen nochmal auf. Da scheint es offenbar auch ein bestimmtes Medienverständnis und ich glaube, man kann sagen, ein Medienmissverständnis zu geben innerhalb der Bevölkerung, dass Medien unter anderem auch dafür da sind, die Schaufel mit anzupacken, was natürlich aus Sicht der Betroffenen sehr, sehr verständlich ist. Aber auf der anderen Seite ist das nun wirklich nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, bei den Aufräumarbeiten zu helfen, wenn sie ihren Job ausüben.
Ja, und das kann man auch wirklich den Betroffenen auf gar keinen Fall vorwerfen, sondern das liegt an einer generellen Herausforderung, die wir haben, nämlich dass einfach die Medienkompetenz in der Bevölkerung, dass die nicht so stark ist, wie sie eigentlich sein könnte und dass Medien da wirklich auch ein großes Potenzial haben, das auf der anderen Seite von in dem Fall jetzt betroffenen Menschen gar nicht so wirklich erfasst werden kann, ohne dass man das wirklich erklärt. Und das ist auch eine unserer Schlussfolgerungen, die wir ziehen, nämlich dass Medien mehr Grundwissen über ihre Arbeitsweisen, also über Abgabefristen und so weiter, über ihre Funktionen, eben diese Beobachter- oder Chronistenrolle vermitteln, sowie eben auch öffentlich über diese widersprüchlichen Erwartungen dann reflektieren, also berichten oder helfen, um das jetzt so als Gegenüber dann zu setzen, um aktiv die Medienkompetenz des Publikums zu erhöhen und darüber dann aber auch, also es kann ja auch einen Schritt weitergehen, die Krisenkompetenz des Publikums zu erhöhen, also Menschen dann letzten Endes auch resilienter zu machen.
Steigerung der Medienkompetenz bei den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite, aber können Journalistinnen und Journalisten auf der anderen Seite auch was mitnehmen im Ergebnis der Studie, vielleicht auch in Vorbereitung auf mögliche weitere Katastrophen, die möglicherweise eintreten werden?
Es ist absolut notwendig, dass Journalisten und Journalistinnen wirklich mehr auch gesehen werden in der schwierigen Situation, in der sie sich selber befinden. Also wir müssen angesichts auch zunehmender Krisenereignisse, glaube ich, wirklich Journalisten stärker vorbereiten über ein Erste-Hilfe-Training, über Sicherheitsschulungen, aber auch über ein Training in psychologischen Basiskenntnissen, im Fokus auf Krisen, auf Traumata und so weiter. Geht da hier nur um Basiskenntnisse, aber da hat sich wirklich auch durch die Interviews gezeigt, dass da manche Journalisten und Journalistinnen wirklich sich auch ein Stück weit und nachvollziehbarerweise verloren gefühlt haben.
Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung hat die Rolle der Medien bei der Flutkatastrophe im Ahrtal untersucht. Mit der Professorin für Journalistik und einer der Verfasserin dieses Arbeitspapiers, Marlies Prinzing, habe ich gesprochen. Hier in Medias Res. Psychische Gesundheit in den sozialen Medien ist in. Achtsamkeit bei TikTok, Promis erzählen bei Instagram über ihre Depressionen, auch um anderen Betroffenen Mut zu machen natürlich und die Krankheit ernst zu nehmen. Auch die Zahl der Erwachsenen, die unter der Hyperaktivitätsstörung ADHS leiden, nimmt zu, was eine recht neue Entwicklung ist und immer mehr berichten davon in ihren Kanälen, in Instagram zum Beispiel oder TikTok. Hängen eine größere Awareness und eine größere Präsenz im Netz eigentlich zusammen mit einer erhöhten Zahl von Betroffenen? Am Samstag ist internationaler ADHS-Tag, was wir zum Anlass nehmen, mal auf die Wechselwirkung von Medien und Diagnostik zu schauen. Astrid Wolf hat recherchiert.
Ich habe ADHS. Natürlich komme ich immer und überall zu spät, weil ich kein Zeitgefühl habe. Ich habe ADHS. Natürlich bestelle ich für über 500 Euro Sachen für mein neues Hobby. Danke. Auf das ich nach spätestens einmal keinen Bock mehr habe.
Angelina Burger bekam als Erwachsene die Diagnose ADHS. Auf ihrem Kanal Kirmes im Kopf klärt sie darüber auf. Die Kielerin Adriana Schimanska folgt ihr. Lange hat sie sich gefragt, warum es ihr so schwerfällt, Termine und Deadlines einzuhalten und warum sie Kartoffeln aufsetzt und den Topf auf dem Herd vergisst. Unter anderem in Angelinas Videos fand sie sich wieder.
Also vielleicht auch gar nicht so etwas, was in so einem ADHS-Test abgefragt wird, sondern eher so Alltagssituationen, wo ich dachte, oh, das ist bei mir aber genau so. Das passt, check, das passt, check, das, nee, das habe ich auch.
Der Bedarf nach Diagnostik und Behandlung von Erwachsenen mit ADHS-Verdacht stiege stetig an, sagt Markus Kölle, Oberarzt an der Psychiatrie der Uniklinik Bonn. Das erklärt er sich nicht unmittelbar damit, dass das Thema in den Medien so präsent ist, aber...
Es wird von vielen klassisch berichtet, dass sie eben Erfahrungsbericht gelesen haben, sich da eins zu eins wiedererkannt haben, dass es auf Social Media irgendwelche Selbsttests zum Beispiel gab oder... Ja, Erfahrungsberichte ist schon so das Häufigste, wo die Leute sich wiedererkennen und dann sich eben auf die Suche nach Hilfe machen. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall erkennbar.
Auch seine Chefin, die Klinikdirektorin Alexandra Philipsen, ist eine gefragte Interviewpartnerin beim Thema ADHS bei Erwachsenen. Das bekommen dann auch die Kolleginnen und Kollegen mit.
Wenn solche Dinge neu erscheinen, dann haben wir hier tatsächlich deutlich verstärkte Nachfragen. Das ist dann immer über ein paar Tage ein deutlicher Effekt.
Viele Menschen haben mal Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder vergessen Verabredungen. Wirklich betroffen von ADHS sind Schätzungen zufolge rund 5% der Erwachsenen in Deutschland. Wer in die ADHS-Diagnoseambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover kommt, hat die Störung in der Regel auch, sagt Oberarzt Markus Zedler. Auch Markus Kölle von der Uniklinik Bonn hat nicht das Gefühl, dass durch die vielen Berichte in Medien und auf Social Media Menschen in die Ambulanz kommen, die eigentlich ganz andere Probleme haben.
Stichwort Modediagnose, dass sich mehr dadurch verleiten lassen, dass das Thema eben viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sich auch mal abklären zu lassen und dass wir dann mehr Fehldiagnosen sehen, kann ich nicht bestätigen.
Von fundierten wissenschaftlichen Berichten bis zum Insta-Video aller, wenn du diese drei Symptome hast, ist es ADHS, die Qualität journalistischer Beiträge und von Social-Media-Content variiert gewaltig. Marie Jeschke, Oberärztin der Schönklinik im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt, die unter anderem auf Diagnose und Behandlung von ADHS bei Erwachsenen spezialisiert ist, sagt, Betroffenen kann eigentlich alles helfen, was zur Aufklärung über ADHS beiträgt.
Wenn das so vereinfacht ist, ja, das mag manche Menschen, ne, die sehr verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung oder einer Erklärung dafür sind, was ihre Schwierigkeiten, ne, wo die herkommen, was das bedeutet, die mag das ansprechen und da mag das auch mal in eine falsche Richtung gehen. Aber wenn es dazu führt, dass man auf die Idee kommt, dass es eine grundlegende Beeinträchtigung gibt, um die man sich kümmern soll, und dann fange ich an, mir Hilfe zu holen, dann ist das ja was Gutes.
Gerade Menschen mit undiagnostizierter und unbehandelter ADHS haben oft auch mit Süchten, Depressionen und Erschöpfungszuständen zu kämpfen. Viele sind aber auch sehr kreativ und haben ein großes Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden und ihre Erfahrungen zu teilen. Das erklärt für Ärztin Marie Jeschke, warum ADHS gerade in sozialen Medien solch ein Riesenthema ist. Denn viele der Content-Schaffenden sind selbst betroffen.
Es sind einfach viele, viele junge Menschen, Menschen, die dann, wenn sie sich da reinhängen, das einfach auch sehr erfolgreich machen können. Ne? Die haben dann eine Begeisterung dafür, die machen dann irgendwie ihre verschiedenen Beiträge, dann gibt es eine Rückmeldung. Das passt ja auch sehr gut zu einem ADHS-Gehirn.
Adriana Schimanska geht es seit ihrer Diagnose viel besser, sagt sie. Sie ist froh, dass sie sich auch dank Social Media in diese Richtung hat beraten lassen. Mittlerweile wisse sie besser, was ihr Gehirn braucht. Viel Sport und regelmäßige Pausen zum Beispiel.
Das war dann für mich auch irgendwo so der Anfang für meinen Heilungsweg, dass ich mir dann doch vieles verzeihen konnte und irgendwie wohlwollender mit mir umgehen kann und das nicht so als mein individuelles Versagen werte, sondern sehe, hey, du hattest da irgendwie ganz schön viele Schwierigkeiten und das lag daran und das ist ja sehr heilsam.
ADHS ist immer häufiger ein Thema in sozialen Medien. Astrid Wolf berichtete. Der Peak pendelt sich auf ziemlich hohem Niveau ein. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es mehr als die Hälfte, die täglich Podcasts hören. Der Deutsche Informationsbranchenverband Bitkom hat diese Daten veröffentlicht. Allerdings schaltet über ein Drittel der Hörerinnen und Hörer nach gut der Hälfte der Folgen, die sie hören, auch wieder ab. Und stundenlange Dialog-Podcasts sind insgesamt auch nicht mehr so gefragt. 24 Minuten ist die optimale Podcast-Länge. Was bedeuten diese Zahlen eigentlich für die Produzentinnen und Produzenten? Darüber spreche ich jetzt mit Konstantin Seidenstücker. Er ist Chef der Produktionsfirma Studio Bummens. Und die ist für einige sehr erfolgreiche Formate verantwortlich. Baywatch Berlin mit Klaas Häufer-Umlauf zum Beispiel, Kurt Krömers Feelings oder Apokalypse und Filtercafé mit Micky Beisenherz. Guten Tag, Herr Seidenstücker.
Herr Willendorf, ich grüße Sie. Guten Tag.
Schauen wir mal auf die Unterhaltungsbranche bei Podcast. Tests, die laufen ja mehr oder weniger von allein, wenn sie von Promis gehostet werden. Aber gibt es dennoch Kriterien, auf die Sie achten, wenn Sie zum Beispiel ein neues Unterhaltungsformat realisieren wollen? Also so, ich meine so Leitplanken in Sachen Länge oder Inhalt?
Tatsächlich gibt es recht wenige Leitplanken im Sinne der Länge, weshalb die Zahlen dieser Studie, die jetzt rauskommen, tatsächlich ganz interessant sind. Man mag nämlich tatsächlich meinen, dass es viele Leute gibt, die kürzere Formate favorisieren. Ich würde tatsächlich sagen, vor allem was Unterhaltungsformate angeht oder Unterhaltungsformate, wie wir sie machen, dass die Länge da gar nicht so eine große Rolle spielt in beide Richtungen tatsächlich. Also wir sehen in unseren Zahlen beispielsweise Formate, die Folgenlängen von einer Stunde 10 haben und Durchhörquoten von, keine Ahnung, 70-90% haben. Das heißt, die meisten Leute bleiben komplett dran. Das heißt, es gibt nicht so richtig ein zu kurz oder zu lang. Jetzt wäre es auch ein bisschen zu allgemein zu sagen, naja, das Format soll halt unterhaltsam sein. Ich glaube aber, was immer hilft bei Unterhaltungsformaten ist, wenn man ein Gefühl von Companionship erzeugt, so nennen wir das immer. Also eigentlich dieses Gefühl zu erzeugen über mehrere Wochen, über mehrere Monate, dass die Hörer das Gefühl bekommen, ich kenne die Hosts, das sind sozusagen wie Freunde von mir, weil ich höre denen jede Woche zu, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sitze da mit am Tisch. Und ich glaube, wenn man das erreicht, wenn man das irgendwie erstmal herstellen kann, ob als Duo oder alleine oder als Trio, hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht für ein gut laufendes Unterhaltungsformat.
Okay, ich greife dieses Companionship-Thema nochmal auf, denn gerade wenn es um diese von Ihnen angesprochenen langen Formate geht, ich habe jetzt gerade an Jan Böhmermann oder Klaas-Hofer Umlauf gedacht, die ja manchmal extrem lange brauchen, bis sie ins Thema kommen, was dann enorme Längen zur Folge hat und man denkt entweder, ach, das ist unterhaltsam, oder man denkt, wann kommt ihr jetzt endlich zum Thema? Also sagen Sie manchmal da auch, bitte schneller, oder schlägt da immer der Promi-Faktor bzw. der Unterhaltungsfaktor die Formatkriterien?
Ich würde tatsächlich sagen, dass der Promi- und Unterhaltungsfaktor das ganz klar schlägt. Ich glaube, bei Leuten wie eben einem Jan Böhmermann oder Klaas-Hofer Umlauf ist ja sicherlich auch genau das der Punkt. Beides sind ja absolute Fernsehstars und, sage ich mal, verbringen den Großteil ihres Unterhaltungslebens im Fernsehen und in Fernsehformaten. Und ich glaube, für Prominente wie die beiden liegt der Reiz in einem Podcast ja genau da drin, dass es mehr Zeit zum Punkte ausführen gibt, mehr Zeit, um Geschichten zu strecken, sie auszuschmücken und zu erzählen. Das kann man jetzt natürlich aber auch übertragen auf beispielsweise Narrative und Storytelling-Formate, wie wir sie auch produzieren. Also beispielsweise unsere Serie Cui Bono, die sich in der ersten Staffel mit Ken Jebsen befasst hat und die natürlich auch sich mehrere Folgen Zeit nehmen kann, um diese Geschichte zu erzählen.
Aber die natürlich ein anderes Erzähltempo und auch eine andere Ansprechhaltung hat.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass das natürlich das ist, was generell, und das lässt sich auch wirklich jedes Genre übertragen, an Podcasts dann doch so reizvoll ist. Also man hat eben nicht so wirklich diese Formatbegrenzung, wie man sie beispielsweise im Fernsehen oder auch im Radio hat. Ob man das jetzt mag oder nicht, ob man mehr die kurzen Formate mag oder eben doch in der Länge sich wohlfühlt, ist ja dann tatsächlich sehr subjektiv. Aber per Medium gibt es diese Begrenzung ja gar nicht.
Ich greif dennoch nochmal eine Zahl aus der Studie auf, nämlich 39%, was ja weit mehr als ein Drittel ist, der Hörerinnen und Hörer spielen die Podcast meist nur zur Hälfte ab. In der Popmusik hat dieses Skip-Verhalten bei Spotify dazu geführt, dass Songs jetzt oft mit dem Refrain anfangen, um die Hörer möglichst schnell zu überzeugen vom Hit. Gibt es solche Effekte eigentlich auch im Podcast-Business? Also die knalligsten Thesen in den ersten 5 Minuten, damit man bloß weiter dran bleibt?
Tatsächlich ist es durchaus hilfreich, sich am Anfang, sage ich mal, entweder, wenn wir jetzt von Newsformaten oder Ähnlichem reden, genau so ein bisschen abzubilden, was erwartet die HörerInnen in dieser Folge? Also das versuchen wir tatsächlich bei themenbasierteren Formaten auch zu machen. Also auch unsere Fußballshow Copa TS beispielsweise mit Tommy Schmidt, da erfährt man direkt in der ersten Minute so ein bisschen eigentlich schon, worum wird es in dieser Folge gehen. Bei sogenannten Talk- oder Laber-Formaten hilft es natürlich, mit einer besonders spannenden Anekdote irgendwie reinzusteigen, ne? Und sich eben nicht zu viel Zeit zu lassen. Klar, also das spielt auch eine Rolle.
Herr Seidenstücker, das Thema, was wir immer beackern und immer uns wieder fragen, und Sie als Produzent sind bestimmt auch mit der Frage oft beschäftigt, deswegen die ganz schnell zum Schluss: Ist der Markt nicht irgendwann mal gesättigt?
Ich glaube auf gar keinen Fall, denn da gibt es den schönen Vergleich einer geschätzten Kollegin Maria Lorenz, die das irgendwann mal mit dem Buchmarkt verglichen hat und gesagt hat, bei Büchern gibt es auch jedes Jahr vermutlich Tausende, mehrere Zehntausende Neuerscheinungen Bücher. Da hat bisher noch niemand gesagt, oh, es reicht doch jetzt auch. Jetzt haben wir doch eigentlich über alles schon ein Buch gehabt und ich glaube, selbiges gilt auch für Podcasts.
Konstantin Seidenstücker ist Chef von Studio Bummens, einer der erfolgreichsten Podcast-Produzenten in Deutschland. Herr Seidenstücker, ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank. Danke.
Und nun schauen wir noch nach Polen. Dort sollte eine EU-Urheberrechtslinie längst national umgesetzt werden. Eine Richtlinie, die Verleger und Sender schützen soll vor der Konkurrenz durch Google und Facebook. Unter der PiS-Regierung ist diese Richtlinie ignoriert worden. Jetzt tut sich was, aber lange nicht so, wie es sich Medien und deren Vertreter wünschen. Und darauf gibt es jetzt eben Reaktionen. Martin Adam berichtet.
Eine schwarze Seite, auf der in großen weißen Buchstaben steht: Politiker, tötet die polnischen Medien nicht. Ein drastischer Appell an die polnische Regierung, der nach dem Umblättern noch deutlicher wird. Um zu überleben, heißt es im Protesttext, brauchen wir die Unterstützung des demokratischen Staates, desselben, den wir mit Leidenschaft verteidigen. Leider versagt er. Die polnischen Medien protestieren gegen die Regierung, aber eigentlich geht es um Big Tech, um Konzerne wie Google und Facebook, Meta. Schon heute werden 2/3 der Einnahmen aus dem polnischen Werbemarkt nach Kalifornien überwiesen. Wir müssen für unsere Nutzer Inhalte produzieren, für nur 1/3 der Einnahmen von vor ein paar Jahren, sagt Bartosz Hojka, Chef der Agora Mediengruppe. Dabei hatte die polnische Regierung das genaue Gegenteil erreichen wollen, indem sie endlich eine EU-Richtlinie zum Schutz von Künstlern, Autorinnen, Verlagen und Medienhäusern umgesetzt hat. Die gibt es schon seit 5 Jahren. Sie wurde nur bisher in Polen komplett ignoriert, trotz Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Regel besagt im Wesentlichen, dass Konzerne wie Google und Facebook, die Geld mit den Inhalten anderer verdienen, indem sie zum Beispiel einen Medienbericht einbetten oder verlinken, die Gewinne teilen müssen mit den Urhebern. Jetzt hat Polen eine neue Regierung und die hat gehandelt, sagt Dorota Olko von der Nowa Lewica.
Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie haben wir viele gute Änderungen mit aufgenommen. Für Filmkünstler, Literaten, Schauspieler. Regeln, die ihnen Tantiemen aus dem Internet sichern.
Das sei gut, denn so muss zum Beispiel Netflix jetzt Tantiemen auszahlen. Etwas, wofür polnische Filmemacher seit Jahren streiten. Nur die Medien sind dabei irgendwie verloren gegangen. Sie werden im Gesetz zwar erwähnt, sagt Bartosz Hojka von Agora, aber trotzdem alleingelassen. Die Richtlinie besagt, dass Journalisten und Herausgeber je nach Nutzung ihrer Arbeit entlohnt werden sollen. Das Problem ist, sie besagt nicht mehr. Die Richtlinie sagt, das Geld steht euch zu, also findet eine Lösung. Aber das sind Verhandlungen eines Ferkels mit dem Metzger. Ein kleiner Verlag aus dem kleinen Polen gegen einen Internet-Großkonzern. In der Regel wird der Großkonzern die Lösung diktieren. Und der Verlag wird sie schlucken, um nicht pleite zu gehen, befürchten viele Experten. Und schon jetzt seien etliche polnische Medien kaum noch rentabel. Die Protestierenden fordern deshalb, dass der Staat die Verhandlungen führt. Über eine unabhängige Schiedsstelle zum Beispiel, zur Not über das Kartellamt. Denn es sei im Interesse der Demokratie in Polen, dass polnische Medien berichten können.
Martin Adam berichtete. Franz Kafkas Texte, auch er war mal übrigens im Urlaub, beziehungsweise er war in Kur, muss man natürlich sagen, im Jahr 1920. Und in dieser Zeit hat er seine Briefe geschrieben an Milena. Ein Thema gleich, rezensionstechnisch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Medias Res, wie immer als Podcast, ihre Deutschlandfunk-App bietet sich da an. Und eine Neuausgabe dieser Sendung hören Sie am kommenden Montag wieder hier, 15:35 Uhr, die gewohnte Uhrzeit. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.